DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Der tschechische Geheimdienst besitzt offenbar Tonaufnahmen, die den AfD-Politiker schwer belasten. In Baden-Württemberg gibt es einen Sonderstaat mit dem Namen Gefährliche Ausländer. Wir haben heute den 3.4. und wir schauen mal nachrichtentechnisch, was ich hier so vorbereitet habe. Weitere Anklage gegen Höcke erhoben. Am 1. September will Bernd Höcke als Spitzenkandidat der thüringischen AfD in die Landtagswahl gehen. Doch vorher muss er vor Gericht. Ihm wird die Verwendung von NS-Kennzeichen vorgeworfen. In einem zweiten Fall. Die Staatsanwaltschaft Halle hat an eine Anklage gegen den Thüringer AfD-Fraktionschef Bernd Höcke erhoben. Ihm werde das Verwenden von Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation nach § 86 sowie 86a des Strafgesetzbuches zur Last gelegt. Höcke soll demnach am 12. Dezember 2023 die verbotene Losung der Sturmabteilung der NSDAP Alles für Deutschland bei einer Veranstaltung der AfD in Gera erneut verwendet haben. Höcke sprach den Angaben zufolge als Redner den ersten Teil der Losung Alles für selbst aus. Er habe das Publikum durch Gesten animiert, nach Deutschland zu rufen. Dies sei im sicheren Wissen um die Strafbarkeit dieser Losung geschehen. Aha. Zur Erinnerung, im September wird Höcke in Thüringen als Vorsitzender der Thüringer AfD auf einem Wahlzettel stehen und die Chancen, als Faschist in Thüringen gewählt zu werden, stehen gut, weil die Leute da zum nicht unwesentlichen Teil diesen Faschisten wählen werden. Ist Geld aus Russland geflossen? Alice Weidel bestellt AfD-Politiker zum Rapport. Erhielten AfD-Abgeordnete von einem prorussischen Netzwerk Geld? Dem tschechischen Geheimdienst liegen offenbar Beweise vor. Die AfD-Spitze macht nun Druck. Der tschechische Geheimdienst besitzt offenbar Tonaufnahmen, die den AfD-Politiker Peter Beistron schwer belasten. Sie sollen eine Bestechung Beistrons durch ein prorussisches Netzwerk in Prag belegen. Das berichtete die tschechische Zeitung Deník N. unter Berufung auf Regierungsquellen. Demnach seien die Minister der tschechischen Regierung vom Geheimdienst davon informiert worden. Hoppala! Die AfD-Spitze fordert angesichts der Vorwürfe nun Aufklärung von ihrem Bundestagsabgeordneten und Europawahlkandidaten Beistron. Das ist übrigens der Kollege von Maximilian Krah, der da auch ein paar Vorträge gemacht hat. In einem Brief an Beistron forderte die Parteivorsitzende Alice Weidel und Tino Chrupalla bis zum Donnerstag, den 4. April, 14 Uhr, um schriftliche Stellung, um sämtliche Vorwürfe zweifelsfrei auszuräumen und von Seiten des Bundesvorstands unserer Partei entsprechend reagieren zu können. Für den nächsten Montag hatte die AfD-Spitze Beistron zudem zum Gespräch einbestellt. Das sagte Daniel Tapp, Sprecher von der AfD-Chefin Alice Weidel. Das ist der neue Sprecher, nachdem der alte Sprecher nach dieser Potsdam-Sache dann, ach, ihr wisst schon, ne? Ihr wisst schon. Die Korruptionsvorwürfe sollen laut Tapp am Montag Thema in der Sitzung des AfD-Vorstands sowie der Fraktionsvorstand sein. Bis vor kurzem war Beistron Leiter des Arbeitskreises Außen in der AfD-Fraktion im Bundestag, dessen Mitglieder im Groß als überaus russlandfreundlich gelten. Im Sommer wurde er auf Platz 2 der Liste für die Europawahl gesetzt. Beistron selbst bezeichnete die Vorwürfe als Diffamierungskampagne im Vorfeld der EU-Wahl, die sich gegen Parteien richte, die den Krieg in der Ukraine ablehnen. Ja, sie fuße auf unbelegten Anwürfen des tschechischen Geheimdienst. Er forderte den Geheimdienst auf, die angeblichen Beweise endlich zu veröffentlichen. Sind wir überrascht?
Nein.
Philipp Amthor soll Generalsekretär der CDU in Mecklenburg-Vorpommern werden. Ich dachte so, what the fuck, hatte nicht die CDU erst einen neuen Generalsekretär und war das nicht der Lindemann? Soll das jetzt der Amthor werden? Oh Gott, aber nee, tatsächlich nicht. Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, ihr kennt ihn vielleicht durch den Korruptionsskandal seiner Beratungsfirma mit dem Namen, oh, mir fällt der Name nicht ein, wie hieß die Beratungsfirma, Chat? August Intelligence, genau. Philipp August, da muss ich denken, so muss ich mir das merken. Philipp August Intelligence. So, also Philipp Amthor, ihr kennt ihn vielleicht von seinem Nebenjob bei August Intelligence. Zwinker, zwinker. Soll CDU-Generalsekretär in Mecklenburg-Vorpommern werden. Er werde Amthor für das Amt vorschlagen, teilte der designierte Landesparteichef Daniel Peters mit. Als Generalsekretär würde Philipp Amthor deutlich stärker als bisher auch in Landespolitik eingreifen. Peters, derzeit selbst noch Generalsekretär der Nordost-CDU, hat das Amt zuletzt immer wieder für heftige Verbalattacken gegen die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD geführte rot-rote Koalition genutzt. Er will auf dem Landesparteitag am 13. April in Rostock für den Landesvorsitz kandidieren. Gegenkandidaten gibt es nicht. Peters hat angekündigt, die Partei längerfristig leiten und so die fortwährende Führungskrise beenden zu wollen. Auch für die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2026 steht er nach eigenen Angaben zur Verfügung. Peters wäre innerhalb von gut 4 Jahren der 4. CDU-Landeschef. In der Bundespolitik ist es zuletzt ruhiger um Philipp Amthor geworden. Amthor war 2020 im Zuge der Lobbyismus-Affäre um Augustus Intelligence in die Kritik geraten. Er soll sich etwa beim früheren Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für die Firma eingesetzt haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin sah damals keinen Anfangsverdacht für strafbares Verhalten. Seine Tätigkeit im Aufsichtsrat von Augustus Intelligence bezeichnete Amthor im Nachhinein als Fehler. Auf seine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern verzichtete er damals. Auch ließ er eine weitere Nebentätigkeit für eine Wirtschaftskanzlei ruhen. Ist der nett, der Amthor. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Aber auch sehr, sehr korrupt. Sehr, sehr korrupt. Aber sehr nett. Der hat so ein schönes Lächeln. Sehr nett, aber sehr korrupt. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat die Verantwortung für die Attacke auf Mitarbeiter einer Hilfsorganisation eingeräumt. Es sei ein unbeabsichtigter Angriff gewesen. Bei einem israelischen Angriff auf einen Konvoi der Hilfsorganisation World Central Kitchen in Gaza sind 7 Menschen gestorben. Laut Benjamin Netanyahu unbeabsichtigt. Der israelische Ministerpräsident hat dazu die Verantwortung des israelischen Militärs auf einen tödlichen Angriff auf Mitarbeiter der Hilfsorganisation im Gazastreifen eingeräumt. Zitat: Leider ist es gestern zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, bei dem unsere Streitkräfte unbeabsichtigt unschuldige Menschen im Gazastreifen trafen, sagte Netanyahu in Jerusalem, als er nach einer Operation das Krankenhaus verließ. Zu den anderen Zehntausenden Toten im Gazastreifen, die unbeabsichtigt unschuldigerweise getötet wurden, hat er sich jetzt noch nicht entschuldigt, aber vielleicht kommt das ja noch. Die israelische Regierung steht mit den Regierungen der betroffenen Personen in Kontakt und werde alles tun, damit das alles nicht nochmal passiert. Auch Israels Präsident drückte sein Bedauern aus. Isaac Herzog sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Sein Büro erklärte am Dienstag, Herzog habe mit den Gründern der Hilfsorganisation telefoniert und seine tiefe Trauer und aufrichtige Entschuldigung angesichts des tragischen Verlusts ausgedrückt. Die Hilfsorganisation World Central Kitchen hatte Israel zuvor für den Tod von 7 ihrer Mitarbeitern im Gazastreifen durch einen Luftangriff verantwortlich gemacht. Das WCK-Team soll laut eigenen Angaben in einer konfliktfreien Zone in 2 gepanzerten Fahrzeugen mit dem WCK-Logo und einem ungeschützten Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Die israelische Regierung muss dieses wahllose Töten stoppen, schrieb der Gründer der Organisation, der in der USA lebende spanische Starkoch José Andrés, am frühen Dienstagmorgen auf Social Media. Jetzt erkennt man auch, warum der sich entschuldigt hat, weil das Menschen aus dem Ausland waren und nicht Palästinenser. Das erklärt zumindest einiges. Erdbeben in Taiwan habe ich aus dem Deutschlandfunk. Nach dem schweren Erdbeben vor der Ostküste Taiwans hat die EU ihre Hilfe angeboten. Der Ratspräsident Michel schrieb, man sei bereit, jede Unterstützung zu leisten, die man benötigen werde. Den Familien vor der Opfer sprach er sein Beileid aus. Insgesamt wurden nach Erdbeben bislang 9 Tote und mehr als 800 Verletzte gemeldet. Zahlreiche Menschen sind noch unter eingestürzten Häusern verschüttet. 2 Deutsche konnten inzwischen aus einem Tunnel befreit werden. Die Erdstöße erreichten verschiedenen Messungen zufolge eine Stärke von 7,2 bis 7,7. Das seismologische Zentrum Taiwan teilte mit, es handelt sich um das stärkste Erdbeben seit 25 Jahren. Die Erdstöße waren nach Auskunft der Behörden auch auf dem chinesischen Festland zu spüren, unter anderem in der Millionenmetropole Shanghai. China bot Taiwan Katastrophenhilfe an. Auch Japans Premierminister Kishida stellte Unterstützung in Aussicht. Das aus dem Deutschlandfunk zu diesem, vielleicht habt ihr von den Erdbeben gehört, jetzt habt ihr es auf jeden Fall. Dann habe ich noch was aus dem Deutschlandfunk. Das Bundesministerium hat der vom Finanzminister geforderten Überarbeitung des Bürgergelds eine Absage erteilt. Änderungen seien nicht geplant, erklärte eine Sprecherin. Sie verwies auf kürzlich verbesserte Weiterbildungsmöglichkeiten und die zusätzlich eingeführten Sanktionsregelungen. Das Bürgergeld sichere das Existenzminimum und sei kein bedingungsloses Grundeinkommen, hieß es von dem SPD-Politiker Heil geführten Ministerium. Eine Regierungssprecherin betonte, aus Sicht von Bundeskanzler Scholz habe sich die Reform als sehr erfolgreich erwiesen. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Audert sprach sich gegen weitere Verschärfungen aus. Finanzminister Lindner hatte in der Rheinischen Post eine Überarbeitung des Bürgergelds angeregt, insbesondere weitere Anreize zur Arbeitsaufnahme von Empfängern gefordert. Anreize zur Arbeitsaufnahme. Mehr Härte, mehr Tempo. Das sagt sich so leicht. Abschiebung im großen Stil hat Bundeskanzler Scholz angekündigt. Gemeint sind wohl vor allem ausländische Straftäter. Ein Treffen mit Menschen, die das umsetzen wollen und es ziemlich skeptisch sehen. Ich guck mal, okay, ich kann mal Szenarien vorlesen, damit man merkt, das ist ja auch mein Argument, dass das sehr schwierig ist und sehr unsinnig ist und sehr viel Verwaltung braucht, solche Abschiebevorgänge zu machen. Deswegen sollten wir es nicht tun, aber ich lese einfach mal vor, ja. Ist ja nur meine Position, ne? mit meiner linksgrünen Scheiße hier wieder. Also, im August 2018 griff Süleyman A., ein Asylbewerber aus Somalia, einen Hausarzt im südbadischen Offenburg an. 30 Mal stach er beim Messer auf ihn ein. Der Arzt starb. Das Landgericht Offenburg hielt A. für nicht schuldfähig wegen paranoider Schizophrenie. Er kam ins Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen. Im November 2022 wurde Süleyman A. offiziell ausgewiesen, weil Deutschland Straftäter nicht länger als nötig im Land behalten will. Doch er blieb. Klagte gegen seine Ausweisung. Offenburger Arztmörder will in Deutschland bleiben, titelte der Schwarzwälder Bote damals. Entsprechend groß war die Aufregung, als A. im vergangenen Frühjahr in der Innenstadt von Emmendingen gesichtet wurde. Er hatte Freigang. In der deutschen Migrationspolitik wird viel gestritten über Bezahlkarten, über sichere Herkunftsländer, besonders über Obergrenzen. Ein Minimalkonsens scheint es allerdings zu geben, und zwar über Fälle wie den von Süleyman A. Ich schließe mich diesem Konsens nicht an, übrigens. Straftäter sollen abgeschoben werden. Nochmal, ich möchte ganz klar sagen, ich übernehme diesen Konsens nicht. Weil sie ihr Gastrecht verwirkt hätten, weil sie durch ihre Tat rechtschaffene Geflüchtete in Verruf brächten und weil es kaum einer versteht, dass ein verurteilter Verbrecher im Land bleiben darf, während der fleißige Pfleger-Azubi aus dem Kongo gehen soll. Wenn also der Bundeskanzler Olaf Scholz davon spricht, endlich im großen Stil abschieben zu wollen, dann dürfte er auch an die Straftäter denken. Seit kurzem gibt es das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz. Ja. Demzufolge soll es jetzt bei Kriminellen mit einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr das Ausweisungsinteresse besonders schwer wiegen. Mehr Härte, mehr Tempo, das ist der Anspruch. Was aber sagen die, diese Ausweisungsinteressen in der Realität umsetzen sollen? An einem Nachmittag Ende März sitzen im baden-württembergischen Justizministerium in Stuttgart drei Männer in einem Besprechungsraum. Vor ihnen auf dem Tisch das Standardwerk Ausländerrecht und Zettel mit Fällen, die sie so beschäftigen. Ein Tunesier, der an Silvester in Heilbronn mit Feuerwerkskörpern auf Polizisten schoss, ein Syrer, der in Oberschwaben einen Terroranschlag plante oder der tote Arzt aus Offenburg. Abschiebungen sind Aufgabe der Bundesländer. Jedes Land macht es ein wenig anders. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es für die besonders schweren Fälle einen Sonderstab mit 43 Mitarbeitern und dem nicht ganz unumstrittenen Namen gefährliche Ausländer. Falk Fritsch leitet diesen Sonderstab und er sagt im Konferenzraum erst einmal, dass jede Ausweisung eine komplizierte Angelegenheit sei. Man kann die Leute schließlich nicht einfach ins Flugzeug setzen, auch wenn das manche draußen im Land gerne so vorstellen. Fritsch sagt, wir sind Problemlöser. Und damit zurück zum Fall von Süleyman A. Um ihn abzuschieben, braucht es nicht nur das Einverständnis der Staatsanwaltschaft und die Bestätigung eines Arztes, dass der Mann reisefähig war. Notwendig war auch eine Freiwilligkeitserklärung von Süleyman selbst, weil Somalia seine Staatsangehörigkeit nicht zurücknimmt. Nur, er wollte die nicht unterschreiben. Abschiebehindernisse nennt man das. Und im Grunde könnten sie da nicht viel ausrichten. Nur versuchen nachzuhelfen. Sie können zum Beispiel anbieten, die Haft zu verkürzen. Manchmal hilft auch Geld. Und so bestieg Süleyman A. im November 2023 ein Flugzeug nach Afrika. In der Tasche 500 Euro in bar. Im Sonderstab sprechen sie von Starthilfe. Also, um das noch zusammenzufassen, Haftverkürzung, Startgeld, um die Abschiebung zu machen, zu einem Ort, wo die dann vor Ort wieder frei sind. Die werden nicht in ein anderes Gefängnis, sondern die sind dann vor Ort wieder frei und machen dann das, was sie unter Umständen weitergemacht haben. Ja? Okay. Das muss man wissen. Das kann man problematisch finden. Aus Sicht der Landes ist es aber ein gutes Geschäft, weil es immer noch billiger ist, wenn eine Person freiwillig ausreist, statt abgeschoben zu werden. Warum? Charterflug, Sicherheitspersonal. Eine Abschiebung kann auch mal 20.000 Euro kosten, sagte Siegfried Lorig, der zweite Mann im Besprechungszimmer von der CDU. Lorig ist in Baden-Württembergs Staatssekretär für Migration und damit verantwortlich, dass Personen, die abgeschoben werden, auch tatsächlich das Land verlassen. Am besten freiwillig. Oft klappt das nicht. 2.333 Betroffene sind im vergangenen Jahr freiwillig aus Baden-Württemberg ausgereist. Hinzu kommen 2.099 Abschiebungen, darunter die von 818 Straftätern. Das ist allerdings nur ein Bruchteil der Menschen, die aktuell ausreisepflichtig sind, wie Behörden das nennen. In Baden-Württemberg betrifft das rund 26.000 Personen. Nicht für alle Fälle ist der Sonderstab zuständig. Er kommt vor allem dann ins Spiel, wenn es besonders kompliziert wird. Wenn die Straftaten also gravierend sind und das Landeskriminalamt dem Stab neue Meldungen schickt. So eine Abschiebung beginnt in der Regel mit Detektivarbeit. Denn oft ist gar nicht klar, wer die Person eigentlich ist, die da abgeschoben werden soll. Wie sie heißt, woher sie kommt. Daran scheitern allgemein viele Abschiebungen. Deshalb werden viele Ausreisepflichtige in Baden-Württemberg geduldet. Kein Ziel. Keine Abschiebung. Remember? Ja, Pässe kaputt machen. An der Stelle kommt Michael Rieker ins Spiel, der dritte Mann im Besprechungszimmer. Rieker ist Polizist und prüft, ob die Person vielleicht schon einmal im Schengen-Raum eingereist ist oder gleicht Fingerabdrücke mit der Datenbank Interpol ab. Gerade Menschen aus Nordafrika seien in ihren Heimatländern oft mit Fingerabdrücken registriert, sagt er. All das dauert bis zu 100 Stunden pro Fall. Viele Staaten haben auch wenig Interesse, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Selbst wenn er die Identität geklärt hat, werden immer noch die passenden Dokumente gebraucht. Und da ist Rieker auf die Hilfe der Heimatländer angewiesen. Manche wie Gambia, Serbien oder Kosovo stellten sogenannte Passersatzdokumente meistens bereitwillig aus. Bei anderen ist die Bereitschaft hingegen äußerst überschaubar. Viele Staaten haben wenig Interesse, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Und selbst wenn die Dokumente da sind, kann noch etwas schiefgehen. Medizinische Notfälle, stornierte Flüge, eine Betroffene randaliert, haben sie alles schon erlebt. Der Aufwand für Abschiebungen ist immens. Die Ergebnisse sind überschaubar. Zur Wahrheit gehört auch, jede Abschiebung ist bei allem nachvollziehbaren Ausweisinteresse immer auch ein Akt der Härte und der Abwägung. Schließlich gibt es auch häufig gute Gründe gegen die Ausweisung. Fragt man die Männer vom Sonderstab nach der Ankündigung des Kanzlers nach der Abschiebung im großen Stil, dann klingen sie ziemlich skeptisch. Mit dem jetzigen Instrumentarium kann das nicht gelingen, sagt Rikers. Der Polizist weiß eben, wie kompliziert die Realität ist und wie viele Probleme er jedes Mal lösen muss. Die Identität, die Dokumente, die Flüge, der Aufwand ist immens. Die Ergebnisse sind überschaubar. Im vergangenen Jahr haben die 43 Mitarbeiter des Sonderstabes gefährliche Ausländer nach eigenen Angaben 120 Straftäter ausgewiesen. Das macht 3 Ausweisungen pro Mitarbeiter. Ja, sehr effizient. Das klingt ja fast so, als wäre das vollkommen schwachsinnig. Aber Nachrichten lesen, Meinungen machen. So. Toll. Toll. Wundervoll. Das war's mit den Nachrichten heute. Mehr habe ich gar nicht.